Leipzig am 18. Dezember 1866. Auf dem Hof des königlich-sächsischen Bezirksgerichts werden die letzten Vorbereitungen für ein seltenes Ereignis getroffen. Der 28-jährige Wilhelm Heinrich Künschner soll an diesem Morgen unter dem Fallbeil sterben. Die breite Öffentlichkeit ist von der Hinrichtung ausgeschlossen. Nur 100 Männer haben eine der begehrten Einlasskarten erhalten. Trotzdem ist das Interesse riesig und zahlreiche Leipziger und Leipzigerinnen versammeln sich am Morgen des fraglichen Tages vor den verschlossenen Gefängnistoren. Das Verbrechen und die Ermittlungen, die zum Todesurteil gegen Künschner geführt haben, sind bemerkenswert, aber nicht so bemerkenswert wie der Ausgang dieser Hinrichtung. Ihr hört Böses Blut, True Crime trifft Geschichte, Folge 2, Last Minute.
Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Ein Podcast mit Jan Wiechert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge von Böses Blut, True Crime trifft Geschichte. In diesem Podcast berichten wir euch von Kriminalfällen, die sich im 19. und frühen 20. Jahrhundert in Deutschland zugetragen haben. Und nachdem wir in der letzten Folge in Süddeutschland unterwegs waren, geht es heute ins Königreich Sachsen. Dort werden wir einem Mann begegnen, von dem gesagt wird, er habe unmittelbar nach seiner eigenen Hinrichtung ein Butterbrot gegessen. Dazu gleich mehr. Zunächst aber noch der Hinweis auf die Shownotes unter dieser Folge. Dort findet ihr alle möglichen Wege, mit uns in Kontakt zu treten. Macht davon bitte gerne rege Gebrauch. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und versuchen natürlich auch, sie zeitnah zu beantworten. Ihr findet Böses Blut auch auf Instagram und auf Facebook. Bitte folgt uns, teilt uns, liked uns oder kommentiert fleißig. Das hilft uns wirklich richtig weiter. Außerdem gibt es auch noch die Möglichkeit, ein bisschen Geld in den virtuellen Hut zu werfen, wenn ihr uns finanziell unter die Arme greifen wollt. Wenn ihr euch das leisten könnt, würden wir uns natürlich auch darüber sehr freuen. Und dann steht in den Shownotes auch noch das Infopaper für euch bereit, in dem ihr alle Quellen findet, die bei der Recherche zu dieser Folge verwendet wurden. Eine minimale Inhaltswarnung wird heute auch nötig. Es geht in dieser Folge um ein blutiges Verbrechen, wie es sich für einen True Crime Podcast gehört. Aber ich verzichte auf alle Details, soweit sie nichts zur Sache tun, also die grausamen Darstellungen und so weiter. Falls ihr trotzdem mit Darstellungen von Gewalt Probleme habt, solltet ihr diese Folge vielleicht besser nicht alleine hören oder auch ganz darauf verzichten. Bitte achtet da immer auf eure individuellen Grenzen. Gut, jetzt aber zum heutigen Fall. Und dazu gehen wir in das Leipzig des Jahres 1866, genauer gesagt in den Petersteinweg, ziemlich im Zentrum der Stadt. Dort befand sich das königlich-sächsische Bezirksgericht und Mitte Dezember 1866 wurde im Innenhof dieses Gebäudes die Vorbereitung für ein seltenes Ereignis getroffen. Nach langer Zeit sollte in Leipzig wieder ein Todesurteil vollstreckt werden. Die letzte Hinrichtung in der Stadt lag da bereits Jahre zurück und die war damals noch per Hand, also als Enthauptung mit einem Schwert vollstreckt worden. Und nun sollte zum ersten Mal das Fallbeil zum Einsatz kommen, also das Gerät, das wir so landläufig als Guillotine kennen. Dieses Fallbeil wurde am 17. Dezember per Bahn und in Einzelteilen aus Dresden angeliefert und dann unter der Aufsicht des Scharfrichters Karl Adolf Ludwig Brandt aufgebaut. Und schon die Ankunft der Hinrichtungsmaschine stellte eine kleine Sensation in Leipzig dar. Zahlreiche Schaulustige kamen zum Gerichtsgebäude, um einen Blick auf diese Guillotine zu erhaschen. Diese Art von Gruseltourismus zeigt ein ungebrochenes Interesse der Bevölkerung an der Todesstrafe und an der Teilnahme an diesem Rechtsakt. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts konnten die allermeisten Menschen dieses Interesse nämlich nicht mehr direkt befriedigen, denn seit etwas über einem Jahrzehnt wurden Hinrichtungen in Sachsen nicht mehr öffentlich vollstreckt, sondern, Achtung Fremdwort, intramuran, also hinter Mauern. Nur eine kleine, handverlesene Gruppe von Bürgern, übrigens ausschließlich Männer, erhielten Einlasskarten für den Hof des Gerichtsgebäudes, um der Hinrichtung persönlich beiwohnen zu können. In unserem Fall sollen das so etwa 100 Männer gewesen sein. Alle anderen blieben ausgeschlossen und mussten ihre Neugierde anders befriedigen, also etwa, indem sie sich dieses Fallbeil bei der Ankunft ansahen oder auch den Scharfrichter selbst begutachteten. Oder man konnte später über die Vorgänge was nachlesen. Am 18. Dezember, also dem Tag der Hinrichtung, erschienen in Leipziger Zeitungen Werbeannoncen für eine Broschüre. Diese sollte ein Porträt des Todeskandidaten und außerdem die Beschreibung des Verbrechens, des Prozesses und der Hinrichtung enthalten. Die Vollstreckung war auf 8 Uhr angesetzt. Der Verkauf der Broschüre sollte, laut der Werbung, um 14 Uhr beginnen. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, der Herausgeber hatte den größten Teil seines kleinen Heftchens da schon geschrieben und gesetzt, dann musste er aber noch die Hinrichtung um 8 Uhr abwarten, weil das ja quasi das letzte Kapitel seiner Geschichte war. Also musste er schauen, was da passierte, dann zur Druckerei rennen, ein paar Zeilen drüber schreiben und setzen lassen und dann konnte das Ganze in Druck gehen, weil die Werbung lief ja schon. Und 6 Stunden später, um 14 Uhr, sollte dann der Verkauf beginnen. Ob diese spezielle Broschüre dann wirklich verkauft wurde, ist aber nicht klar, denn der Morgen verlief dann doch anders, als die meisten dachten. Eine weitere übliche Form der Teilnahme durch die breite Öffentlichkeit war die Versammlung am Hinrichtungsort. Und auch in Leipzig versammelte sich an diesem Morgen eine größere Menschenmenge vor den verschlossenen Toren des Bezirksgerichtsgebäudes, auch wenn es da eigentlich nicht viel zu sehen gab. Der Mann, der am 18. Dezember 1866 durch das Fallbeil sterben sollte, hieß Heinrich Wilhelm Künschner und war 28 Jahre alt. Er hatte in den vorhergehenden Tagen seine letzten Angelegenheiten geregelt. Seine Mutter war mit seiner nicht ganz einjährigen Tochter ins Gefängnis gekommen, um Abschied zu nehmen. Am Tag vor der Hinrichtung sprach Künschner mit einem Pfarrer und erhielt das Heilige Abendmahl. Gegenüber den Angehörigen und dem Geistlichen äußerte er, dass ein Fehlurteil vorliege und er unschuldig sterben müsse. Am Tag der Hinrichtung stand Künschner gegen 6 Uhr morgens auf. Er trank Kaffee und auch ein Glas Wein und angeblich aß er die Hälfte eines Butterbrotes. Außerdem rauchte er seine wohl letzte Zigarre. Als die Zeit dann heranrückte, erschien noch einmal der Pfarrer, um mit ihm zu beten, und kurz vor 8 ertönten die Schläge einer kleinen Glocke, das war das sogenannte arme Sünderglöcklein. Auch die Menschenmenge vor dem Gebäude wusste nun, dass die Hinrichtung unmittelbar bevorstand. Künschner wurde auf den Hof geführt, wo die 100 Zuschauer hinter einer Absperrung warteten. Im Bereich des Fallbeils selbst waren nur dienstlich beteiligte Personen zugelassen, allen voran die Mitglieder der Gerichtskommission. Ein Richter verlas das Urteil und die Bestätigung durch König Johann von Sachsen. Anschließend übergab er den Delinquenten an Scharfrichter Brandt. Künschner wurde die Oberbekleidung bis auf das Hemd ausgezogen. Dann wurde er gefesselt und auf das Brett der Fallbeilmaschine gebunden. Also zur besseren Vorstellung, die Todeskandidaten wurden in stehender Position und bäuchlings auf das Brett geschnallt, das Brett dann in eine waagrechte Position gekippt, sodass der Hals direkt unter dem Fallbeil zum Liegen kam. Und von da an dauerte es höchstens noch Minuten, bis der Hebel gezogen wurde. »Ich bin kein Mörder, aber hier sind meine Mörder«, soll Künschner noch in Richtung der Richter gerufen haben, dann senkte Scharfrichter Brandt das Brett. Und fast im selben Augenblick drangen plötzlich laute Rufe ins Innere des Gefängnishofes. In der Menschenmenge, die vor den Toren wartete, schien ein regelrechter Tumult auszubrechen. Die Worte »Halt, halt« drangen ins Innere, dann der laute Ausruf aus unzähligen Mündern »Halt, Gnade«. Der Scharfrichter hielt inne. Kurze Zeit später trat ein Beamter des Telegrafenamtes auf den Hof, der sich durch die Menge gekämpft und schließlich Einlass gefunden hatte. Er brachte ein Telegramm aus Berlin, wo König Johann gerade auf einem Staatsbesuch weilte. Der Monarch hatte es sich anders überlegt. Er ließ die Hinrichtung vorläufig aussetzen. Küntschner wurde wieder vom Brett geschnallt. Er soll dabei keinerlei Anzeichen von Freude oder Dankbarkeit gezeigt haben, sondern zog einfach seine Weste und seinen Gehrock wieder an und wurde zurück in die Zelle geführt. Und dort, so heißt es jedenfalls, habe er dann die zweite Hälfte seines Butterbrotes gegessen und seinen Aufseher gefragt, ob er den Rest der Zigarre haben könnte, die er vor der Hinrichtung nicht zu Ende geraucht hatte. Wer aber war jetzt dieser Heinrich Wilhelm Küntschner, der dem Tod an diesem Morgen so knapp entkam und dann auch noch Appetit auf ein Butterbrot hatte? Wir hören hier ganz kurz in einen Bericht hinein, der seinen Charakter und sein Verhalten in Gefangenschaft umreißt.
Küntschner ist ein Mensch, der das Interesse der Seelenkundigen in hohem Grade erregen muss. Nach den Mitteilungen des Geistlichen und des Gefängnisinspektors, die ihn längere Zeit beobachten konnten, benahm er sich von dem Eintritt in das Gefängnis bis zu dem Gang auf das Schafott konsequent in derselben Weise. Immer ruhig, kalt, gleichgültig und verschlossen, mitunter ein Ausbruch der Rohheit, etliche Mal Momente einer erheuchelten Rührung. Freiwillig redete er keinen Menschen an, auch den Mitgefangenen nicht, der nach der Hauptverhandlung seine Zelle teilte. Wenn er gefragt wurde, antwortete er kurz und bündig. Er überlegte, was er sagte. Hatte er aber einmal etwas gesagt, so blieb er fest und trotzig dabei, auch wenn das Gegenteil auf das Bestimmteste nachgewiesen wurde.
Gut, dann sehen wir uns diesen Mann jetzt genauer an und natürlich auch das Verbrechen, das ihn auf das Schafott brachte. Geboren wurde Heinrich Wilhelm Küntschner im Jahr 1838 in einem kleinen Dorf namens Hohenossig, etwa 10 Kilometer nördlich von Leipzig. Sein Vater war von Beruf Weber und dieser Vater nahm sich aber kurze Zeit nach der Geburt dieses Sohnes das Leben. Die Mutter heiratete erneut, dieses Mal einen Schneider aus dem benachbarten Ort Zschölkau, wo Küntschner dann auch seine Kindheit und Schulzeit verbrachte. Nach der Schule, also so mit 14 oder 15 Jahren, begann er eine Lehre als Schneider. Und in der Zeit soll er seine Leidenschaft für Bier und gute Zigarren entdeckt haben. Jedenfalls gab er schon damals mehr aus, als er verdiente und versuchte, diese Differenz durch kleine Gelddiebstähle auszugleichen. Nach der Lehre arbeitete er als Geselle bei einem Schneidermeister und scheint auch in dieser Zeit deutlich über seinen Verhältnissen gelebt zu haben. Er besuchte zum Beispiel sehr gerne Tanzveranstaltungen und spielte um hohe Einsätze Karten oder Würfel. Es war ersichtlich, dass das alles weit mehr kostete, als er als Schneidergeselle verdiente, und es liegt natürlich nahe, dass das Geld aus Diebstählen stammte. Allerdings konnte ihm damals keine konkrete Tat nachgewiesen werden. Im Jahr 1863, Küntschner war jetzt etwa 25 Jahre alt, zog er nach Leipzig. Leipzig war damals noch nicht ganz so groß wie heute und von der Bevölkerung her noch ein gutes Stück kleiner als die Hauptstadt Dresden, aber mit über 80.000 Einwohnern doch schon recht stattlich für die damalige Zeit. Vor allem war es aber auch eine Boomtown, denn durch die Industrialisierung und die Landflucht hatte sich die Einwohnerzahl in den letzten 3 Jahrzehnten fast verdoppelt und dieser Trend setzte sich auch fort. In Leipzig arbeitete Küntschner zunächst als Markthelfer. Zugleich fiel er durch eine nicht ganz unerhebliche Unterschlagung auf. Er hatte nämlich irgendwie das Sparbuch seines Bruders in die Finger bekommen und dann vollkommen ausgeplündert. Im Ganzen ging es da um die doch recht stattliche Summe von 60 Talern. Im Juni 1863 fand er dann eine neue Stelle bei einem Kaufmann namens Karl August Markert. Und kaum hatte Küntschner die Arbeit dort aufgenommen, da begannen mittlere Geldbeträge, Schlüssel und andere Gegenstände aus dem Ladenlokal zu verschwinden. Sein Chef, also dieser Herr Markert, hörte andererseits, dass sein Angestellter jeden Abend in einem Wirtshaus einkehrte und sich dort ein Beefsteak und Bier gönnte. Also auf jeden Fall schon wieder mehr, als er sich eigentlich leisten konnte. Außerdem tauchte er öfters auch nach Feierabend im Laden auf, wenn das Geschäft eigentlich schon geschlossen war und Markert noch allein dort war. Und dem Kaufmann war das alles bald etwas suspekt und er setzte Küntschner dann nach einem halben Jahr etwa vor die Tür. Und ganz ähnlich verlief es beim nächsten Arbeitgeber, auch einem Kaufmann. Dort konnte ihm schließlich ein Diebstahl von Zigarren nachgewiesen werden und er musste für 5 Wochen ins Gefängnis. Bald nach der Entlassung kehrte er zu seinem erlernten Beruf als Schneider zurück und fand eine Anstellung bei verschiedenen Meistern, zuletzt dann bei Christoph Wilhelm Rummler in der Nikolaistraße. Und dort wohnte er auch gemeinsam mit anderen Gesellen. Und in der Zeit, das war so Anfang bis Mitte 1865, begann Heinrich Wilhelm Künschner eine Beziehung zu einer etwa gleichaltrigen Frau, nämlich Johanne Friederike Paatz. Das war überhaupt keine Unbekannte für ihn, denn er kannte sie noch aus der gemeinsamen Schulzeit. Johanne Friederike war mittlerweile auch vom Umland nach Leipzig gezogen und hatte dort eine Stelle bei einem Lebensmittelhändler. Das Paar verlobte sich im Juli 1865 und etwa zeitgleich wurde Johanne Friederike schwanger. Und ihr erinnert euch vielleicht, das war dann später das Kind, das Künschners Mutter mit in die Todeszelle brachte, um sich vom Vater quasi zu verabschieden. Das Paar plante also die Hochzeit, obwohl die wirtschaftlichen Aussichten alles andere als rosig waren. Keiner der beiden konnte ein nennenswertes Vermögen beibringen. Künschner besaß an Hausrat nicht viel mehr als eine Kommode und ein eigenes Bett. Dafür war er zu diesem Zeitpunkt mit mehr als 50 Talern relativ hoch verschuldet und musste schon Kleidungsstücke zum Pfandleiher tragen. Ein Gläubiger, das war auch einer der früheren Arbeitgeber, hatte ihn sogar verklagt und angeblich besaß der Bräutigam noch nicht einmal einen Anzug, den er bei der Hochzeit tragen konnte. Auf der anderen Seite gelang es ihm, für das zukünftige Eheleben eine Wohnung zu mieten und die Miete für ein Vierteljahr im Voraus zu bezahlen. Die Hochzeit war für den 13. November 1865 geplant, aber es sollte nicht dazu kommen, denn 10 Tage zuvor wurde Künschner verhaftet. Der Vorwurf lautete Raubmord. Und das Opfer dieses Mordes haben wir vorhin schon mal kurz kennengelernt. Es geht nämlich um den Kaufmann Karl August Markert. Das war der Künschner nach verschiedenen Unregelmäßigkeiten rausgeworfen hatte. Karl August Markert war zum Tatzeitpunkt Anfang 40. Er war verheiratet und Vater von 6 Kindern. Das 7. war gerade unterwegs. Sein Geschäft hatte er an der Ecke Nikolaistraße, Grimmaische Straße im Erdgeschoss und dort handelte er mit Textilien und mit sogenannten Materialwaren. Materialwaren, das meint so das tägliche Klein-Klein an Gebrauchswaren, also zum Beispiel konnte man da Gewürze kaufen und Zucker, Kaffee, Tee, Spirituosen, Tabak und Zigarren und außerdem wissen wir auch, dass in dem Laden auch Lotterielose verkauft wurden. Kaufmann Markert hatte die Angewohnheit, seinen Laden gegen 20 Uhr zu schließen. Er blieb dann aber meist noch länger, um die Abrechnung zu machen und den übrigen Papierkram zu erledigen. Und danach ging er meist noch ein Glas Bier trinken und von dort aus dann nach Hause, wo er dann üblicherweise spätestens um 22 Uhr ankam. Aber nicht am 2. November 1865. Seine Ehefrau bemerkte übrigens erst gar nicht, dass ihr Mann ausgeblieben war, weil die beiden in getrennten Schlafzimmern schliefen und es fiel ihr erst am nächsten Morgen auf, auch weil sein Bett noch unberührt war. Frau Markert schickte 2 Angestellte ins Geschäft, um nach ihrem Mann zu sehen und die beiden fanden dann Karl August Markert tot und in seinem Blut liegend im Laden. Bei der späteren Leichenschau wurden im Ganzen 8 Wunden festgestellt. 3 davon betrafen den Kopf, 3 den Halsbereich und 2 kleinere Wunden die Brust. Als Tatwaffe wurde ein Beil vermutet. Die Ärzte nahmen an, dass der Tod vor 22 Uhr eingetreten war und es stimmte auch mit den Wahrnehmungen eines Nachbarn überein, der so zwischen 21.15 Uhr und 21.30 Uhr einen Schrei gehört hatte und außerdem war es ja auch logisch, weil Markert normalerweise um 22 Uhr zu Hause war. Am Tatort ließ sich schnell feststellen, dass es sich um einen Raubmord handelte. Es fehlten gut 350 Taler, eine silberne Taschenuhr, eine goldene Uhrkette und der Ehering des Opfers. Dafür lag eine 4er-Packung Zigarren auf dem Boden, die einen ersten Verdacht erlaubten, wie der Täter in den Laden gekommen war. Unter Stammkunden war es nämlich bekannt, dass man bei Markert auch noch nach Ladenschluss anklopfen konnte und diese oder jene Kleinigkeit bekam. Vielleicht, so die These, hatte der Täter genau das gemacht, angeklopft, Zigarren verlangt und dann zugeschlagen. Und noch etwas fiel den Ermittlern auf. Der Täter hatte einen kleinen eisernen Geldschrank übersehen, in dem weitere 400 Taler lagen. Dafür hatte er ein eigentlich unauffälliges und auch unverschlossenes Schreibpult gründlichst durchsucht, ohne etwas Brauchbares oder Wertvolles zu finden. Es stellte sich nun heraus, dass an der Stelle dieses Pultes früher ein anderes, verschließbares Pult stand, in dem Markert tatsächlich seine Wertpapiere aufbewahrt hatte. Aber nur bis zum Frühjahr 1865. Da kaufte er sich nämlich diesen kleinen Geldschrank und legte die Wertsachen dann dort rein. Es sprach also ein gewisser Anfangsverdacht dafür, dass der Täter mit den örtlichen Gegebenheiten gut vertraut war, aber die neuesten Entwicklungen noch nicht mitbekommen hatte. Das passte also unter anderem auf Heinrich Wilhelm Künschner, der Mitte 1863 entlassen worden war. Wenn man dann noch die vermutlichen Diebstähle und die seltsamen Besuche in den Abendstunden dazu zählt, wundert es einen nicht, dass die Polizei ihm noch am Tag des Leichenfundes einen Besuch abstattete. Bei einer Durchsuchung wurden zwar weder die Beute noch die Tatwaffe entdeckt, dafür aber eine Hose, eine Weste und ein paar Stiefel, die rötliche Flecken aufwiesen, und Künschner wurde sofort festgenommen. Bei der Vernehmung gab er an, dass er am Vorabend bis 20 Uhr in der Schneiderei gearbeitet habe und nach Feierabend spazieren gegangen sei. Nach 10 Uhr sei er dann in einem Gasthaus eingekehrt, um 2 Gläser Bier zu trinken. Danach sei er dann nach Hause und ins Bett gegangen, und damit hatte er genau für die entscheidende Zeit, nämlich von 20 Uhr bis 22 Uhr, kein Alibi, vor allem weil er keine einzige Person nennen konnte, die er auf seinem Spaziergang getroffen hatte. Außerdem fanden die Beamten es ziemlich merkwürdig, dass jemand in einer kalten Novembernacht 2 Stunden lang spazieren geht. Aber Künschner blieb bei dieser Aussage und betonte, dass er auf seinem Weg nicht mal in die Nähe des Tatorts gekommen sei. Das Problem? Es gab nicht weniger als 7 Zeuginnen und Zeugen, die in der fraglichen Zeit einen Mann beobachtet hatten, der sich in der Nähe des Ladens von Markert aufhielt. Manche sahen sogar, wie er dort hineinging, und die Zeugen gaben alle eine Beschreibung ab, die ziemlich genau auf Heinrich Wilhelm Künschner passte. Als ein Beispiel kann man hier vielleicht den Zeugen Albert Zehn nehmen, der gegen 20.30 Uhr mit einem Freund beim späteren Tatort ankam und dort diesen verdächtigen Mann auch sah, der die Lage zu beobachten schien. Albert Zehn war an diesem Abend hierher gekommen, um seine Geliebte abzuholen. Er sah sich den Fremden deshalb ganz genau an, weil er nämlich befürchtete, es könnte vielleicht ein Nebenbuhler sein. Und da sich die Geliebte verspätete, vertraten sich Zehn und sein Freund dann die Füße und gingen mehrere Runden um die Nikolaikirche herum. Dabei sahen sie immer wieder den Verdächtigen, der sich nicht von der Stelle bewegte. Schließlich, als die beiden wieder an der Straßenecke vorbeikamen, beobachteten sie dann noch, wie der Mann das Haus mit dem Ladenlokal betrat. Bei Gegenüberstellungen erkannten mehrere dieser 7 Zeuginnen und Zeugen Künschner mit einiger Sicherheit wieder. Und außerdem gab es noch weitere Aussagen, nach denen sich Künschner schon an den Abenden vor der Tat in der Nähe herumgetrieben und verdächtig verhalten habe. Und in diesem Fall waren unter den Zeugen auch Leute, die Künschner persönlich kannten. Also bei denen bestand gar kein vernünftiger Zweifel, dass er es eben gewesen ist. Der Verdacht gegen ihn stützte sich nicht allein auf Zeugenaussagen. Unter den Sachbeweisen spielten die Blutspuren an Künschners Kleidung eine ziemlich große Rolle. Im oberen Bereich der Bekleidung fanden sich bei einer genaueren Untersuchung etwa 40 Flecken, an der Hose mehr als 100 Spritzer und weitere 21 Spritzer an den Stiefeln. An der Hose und den Stiefeln waren die Spuren sehr ungleichmäßig verteilt. Fast alle fand man auf der rechten Seite, wohingegen auf der linken nur ganz vereinzelte Spuren festgestellt wurden. Künschner gab dazu an, dass das Blut aus 2 verschiedenen Quellen stammte. Die Flecken im Bereich seines Oberkörpers erklärte er mit Nasenbluten, unter dem er vor etwa 4 Wochen gelitten habe. Zu den Spritzern an Hose und Stiefeln sagte er, dass er vermutlich in eine Pfütze von Blut getreten sei. Möglicherweise stammten sie aber auch aus einem Pissoir, in dem er vor kurzem in eine Blutlache buchstäblich hineingepinkelt habe. Das Blut müsse dann durch den Urinstrahl auf seine Kleidung gespritzt sein. Also, wir müssen jetzt natürlich nicht drüber reden, dass die Erklärung ziemlich weit hergeholt ist, aber es lässt sich feststellen, dass das Untersuchungsgericht seine Aufgabe durchaus ernst nahm und sich alle Mühe gab, die Darstellungen des Verdächtigen zu überprüfen und gegebenenfalls zu widerlegen. Und dabei wurden durchaus Methoden genutzt, die man auch heute noch in der modernen Blutspurenanalyse anwendet. Zum Beispiel wurde festgestellt, dass die Fall- oder Flugrichtung der Tropfen im oberen Bereich von unten nach oben verlief. Wenn das Blut aber aus der Nase kommt, logischerweise muss es von oben nach unten tropfen. Das mit dem Reintreten in eine Blutlache war auch unplausibel, denn dabei hätten auch Spuren auf der Sohle entstehen müssen, vor allem in dem Bereich, mit dem man nicht auftritt. Also so, das ist der Bereich zwischen der vorderen Sohle bei den Zehen und dem Stiefelabsatz. Da ist ja quasi so eine Aussparung, mit der man beim Gehen nicht auf den Boden kommt. Da musste das Blut logischerweise hinspritzen und konnte auch nicht beim Weitergehen wieder abgerieben werden. Aber genau da waren eben keine Spuren an Künschners Stiefeln. Er musste also gestanden haben, als das Blut spritzte. Außerdem vertraten die Sachverständigen die Meinung, dass das Blut beim Auftrag auf die Kleidung noch ganz frisch war und keine Anzeichen der Gerinnung zeigte. Sie glaubten auch nicht, dass es schon 4 Wochen alt sein könnte, wie Künschner in Bezug auf sein Nasenbluten behauptet hatte. Im Übrigen machte das Untersuchungsgericht sogar einen Lokalaugenschein im fraglichen Pissoir, ohne dort noch irgendwelche Blutspuren feststellen zu können. Und dann gab es noch ein, wie ich finde, sehr interessantes Indiz. Heinrich Wilhelm Künschner sagte aus, dass ihn seine Mitbewohner, also die anderen Schneidergesellen, am Abend der Tat gebeten hätten, ihnen Schnaps mitzubringen. Künschner hatte deshalb eine leere Schnapsflasche auf seinen angeblichen Spaziergang mitgenommen, also um sie dann wieder auffüllen zu lassen. Und bis dahin wird die Geschichte auch durch die Aussagen der anderen Gesellen bestätigt. Am nächsten Morgen befand sich die Flasche wieder an ihrem üblichen Platz in der Gesellenwohnung und zwar leer und beschädigt. Ein Stück des Flaschenhalses war abgebrochen. Und Künschner erklärte das so. Er hatte sich beim Spazierengehen in der Zeit vertan und als ihm gegen 22 Uhr wieder einfiel, dass er ja noch Schnaps kaufen musste, rannte er in Richtung eines bestimmten Spirituosengeschäfts, nämlich zur Freigangschen Destillation, das war auch in der Nikolaistraße. Und in seiner Eile stürzte er, wobei dann die Flasche kaputt ging. Er ging, so behauptete er, dann trotzdem noch zur Destillation, hatte aber Pech, das Geschäft hatte schon geschlossen und so kam er eben mit einer leeren und kaputten Flasche wieder nach Hause. Jetzt zeigten die Ermittler eine echte und buchstäbliche kriminalistische Spürnase. Sie schnupperten nämlich an der Flasche und stellten fest, dass sie unverkennbar nach Kümmelschnaps roch. Das Problem? Die Schneidergesellen tranken nie Kümmelschnaps, sondern ausschließlich Nordhäuser Korn. Sie waren sich ganz sicher, dass die Flasche auch bei der letzten Benutzung mit Korn gefüllt worden war und eben nicht mit Kümmelschnaps. Wie konnte es also sein, dass sie jetzt, einen Tag nach dem Mord, nach Kümmel roch? Nun, Kümmelschnaps gehörte zum Sortiment des ermordeten Kaufmanns Markert. Und im ganzen Laden befanden sich ja erhebliche Blutspuren, unter anderem eben auch in dem Bereich, wo die hochprozentigen Getränke gelagert wurden. Die Hypothese zum Tathergang war jetzt folgende. Heinrich Wilhelm Künschner kommt kurz nach 21 Uhr zum Laden und klopft an. Sein ehemaliger Arbeitgeber Markert öffnet und Künschner bestellt Zigarren und ein Fläschchen Kümmelschnaps. Markert gibt ihm die Zigarren, das sind die, die dann nachher gefunden werden, und geht zu seinen Schnapsvorräten, um die mitgebrachte Flasche zu füllen. Dabei muss Herr Künschner logischerweise den Rücken zudrehen und dieser schlägt mit einem Beil zu. Die Flasche geht dabei zu Boden und zerbricht. Künschner ist zwar clever genug, die kaputte Flasche mitzunehmen und denkt auch daran, die übrigen Scherben zu entfernen, aber der Geruch nach Kümmel bleibt daran haften. Und diese These wurde auch durch einen Angestellten von Markert untermauert, der angab, dass die Flasche mit dem Kümmel, also die Flasche im Laden meine ich jetzt, am Abend noch randvoll war, aber am nächsten Tag, als die Leiche gefunden wurde, da fehlte ein klitzeklein bisschen von dem Schnaps. Soweit mal die harten Fakten. Also wir haben Zeugenaussagen, wir haben die Sache mit den Blutspuren und die Sache mit dem Schnaps. Und abgesehen davon zeigte Heinrich Wilhelm Künschner auch ein ziemlich auffälliges Nachtatverhalten. Das müssen wir jetzt nicht in allen Details betrachten, aber beispielhaft kann ich folgende Episode anführen. Der Raubmord war schon kurze Zeit nach dem Leichenfund das Stadtgespräch in Leipzig. Und auch Künschners aktueller Arbeitgeber, der Schneidermeister Rummler, und die anderen Gesellen hörten davon. Und die wussten natürlich, dass er da früher mal gearbeitet hatte und mehr oder minder gefeuert worden war. Und die machten sich dann einen bösen Scherz daraus. Sie sagten ihm nämlich, dass das Gerücht rumgehe, dass er der Täter sei. Und Künschner soll darauf total ernst reagiert haben und sofort gesagt haben, dass er ein Alibi vorweisen könne. Das nur als ein Beispiel von mehreren für so ein bisschen auffälliges Verhalten nach der Tat. Die Schlinge zog sich dann noch weiter zu, als 2 Wochen nach dem Mord Geldscheine entdeckt wurden, und zwar unter aufgeschichtetem Brennholz direkt bei der Schneiderei Rummler. Die Scheine waren in Papier eingewickelt, das ohne jeden Zweifel dem Ladengeschäft des Mordopfers zugeordnet werden konnte. Also unter anderem war das sogar ein abgerissenes Stück einer Zeitungsseite und das Gegenstück war am Tatort gefunden worden. Es handelte sich also offensichtlich um einen Teil der Beute, der unmittelbar neben der Wohnung und der Arbeitsstelle des Tatverdächtigen gefunden wurden. Ein paar Monate später tauchten dann auch noch der Rest auf, der an einem anderen Ort versteckt war. Darunter befand sich auch die Uhrkette und der Ehering. Der Prozess gegen Heinrich Wilhelm Künschner begann am 14. Mai 1866 vor dem Bezirksgericht Leipzig. Das öffentliche Interesse war groß. Viele Schaulustige, die keinen Platz im Gerichtssaal fanden, drängten sich auf den Treppen oder vor dem Gerichtsgebäude. Also fast so wie später bei der beinahe Hinrichtung. Im Laufe des Verfahrens wurden alle belastenden Zeugenaussagen und Beweismittel eingeführt, von denen ich euch bis jetzt ja schon erzählt habe. Die Verteidigung hatte dagegen relativ wenig vorzubringen. Sie verwies nur darauf, dass die Zeit zur Begehung des Mordes und zum Verstecken der Beute an diesen 2 verschiedenen Orten sehr knapp war. Als einzige Entlastungszeugin trat Johanne Friederike Paatz auf. Ihr erinnert euch, das ist die Verlobte Künschners. Und sie wollte in der Tatnacht gesehen haben, dass im Ladenlokal des Kaufmanns Markert weit nach 22 Uhr noch Licht brannte und dann plötzlich ausging, also erlosch. Damit sollte eben belegt werden, dass die Tat erst zu einer Zeit stattfand, in der Künschner ein sicheres Alibi hatte. Aber es schien dann doch sehr auffällig, dass ausgerechnet die Verlobte des Angeklagten diese entscheidende, entlastende Beobachtung gemacht haben wollte. Und es ist auch nicht klar, warum die sich irgendwo mitten in der Nacht dort herumgetrieben hat. Im Königreich Sachsen gab es vor der Reichsgründung von 1871 im Gegensatz zu anderen deutschen Staaten keine geschworenen Gerichte, sondern professionell besetzte Kollegialgerichte. Die bestanden also aus einem vorsitzenden Richter und mehreren Beisitzern, aber es waren eben alles Berufsrichter. Und die entschieden einerseits über die Schuld und Unschuld und andererseits über das Strafmaß. Bei Künschner ging das relativ schnell. Er wurde des Mordes für schuldig befunden und entsprechend zum Tode verurteilt. Künschner legte logischerweise Berufung ein, also logischerweise deswegen, weil er konnte sich ja keinesfalls verschlechtern. Das Oberappellationsgericht Dresden verwarf diese Berufung aber, das Todesurteil war damit rechtskräftig. Und danach blieb ihm eigentlich nur noch eine Chance, sein Leben zu retten, nämlich ein Gnadengesuch an den König. Und dieser König Johann von Sachsen war jetzt eigentlich alles andere als ein Hardliner in Sachen Todesstrafe, aber in diesem Fall lehnte er die Begnadigung ab. Ja, und damit sind wir dann schon fast wieder bei der beinahe Hinrichtung, mit der wir diese Folge begonnen haben. Und wir müssen uns noch 2, wie ich finde, wichtige Fragen stellen. Nämlich, wieso hat der König es sich am Ende doch nochmal anders überlegt und warum kam das entscheidende Telegramm so spät, dass die Sache fast ins Auge gegangen wäre? Was die Entscheidung des Königs angeht, fällt zunächst auf, dass er die Sache tatsächlich sehr ernst und wichtig nahm. Obwohl er sich auf einem wichtigen Staatsbesuch in Berlin befand, ließ er sich persönlich über den Fortgang der Hinrichtungsvorbereitungen unterrichten. Einen Tag vor dem Termin der Vollstreckung wurde ein Bericht aus Dresden nach Berlin gesandt, in dem es um Künschners Verhalten in seinen vermeintlich letzten Stunden ging. Vermutlich war es dann die Tatsache, dass der Delinquent selbst nach dem heiligen Abendmahl und im Angesicht des sicheren Todes kein Geständnis ablegte, die König Johann schließlich zur Kehrtwende bewegte. Das wäre also so die typische Skepsis gegenüber dem Indizienbeweis, zumindest bei einer unumkehrbaren Strafe wie der Todesstrafe. Es gibt darüber allerdings auch ein bisschen andere abweichende Angaben, aber mir erschien das am plausibelsten und so wird es auch in der Literatur zum Teil dargestellt. Man kann die Frage aber auch globaler betrachten. In den 1860er Jahren begann in zahlreichen deutschen Staaten eine Phase, in der die Todesstrafe nicht mehr zur Anwendung kam. In fast allen Fällen endeten die Hinrichtungen dadurch, dass die Landesherren einfach alle Todeskandidaten begnadigten. Und in Sachsen ist es so, dass 1865 das vorerst letzte Todesurteil vollstreckt wurde. Und so gesehen war die Nichthinrichtung von Künschner der Beginn einer 17-jährigen Phase ohne Vollstreckungen der Todesstrafe. Und gerade König Johann in Sachsen ging in dieser Frage besonders entschieden vor. Im Gegensatz zu seinen Monarchenkollegen, die sich da immer noch so das Hintertürchen offen hielten, schaffte er die Todesstrafe 1868 per Erlass ganz ab. Diese Abschaffung war allerdings nicht von Dauer, weil sie nach der Reichsgründung von 1871 wieder ins Strafgesetzbuch aufgenommen wurde, aber eben doch ein sehr klares Statement. Die nächste Hinrichtung in Sachsen fand dann erst 1882 statt. Da war König Johann schon fast 10 Jahre tot und es gab in vielen deutschen Staaten eine Rückkehr zum Schafott. Und über die Gründe dafür reden wir ganz bestimmt mal in einer anderen Folge. Was jetzt das späte Eintreffen des Telegramms angeht, man ist hier ja fast so versucht, an so eine Art Scheinhinrichtung zu denken, bei der man Künschner bewusst mit der Todesangst bestrafen wollte oder sogar foltern wollte. Aber das war hier tatsächlich nicht der Fall. Es gab schlicht Probleme bei der Nachrichtenübermittlung. Der Hinrichtungstermin war ja der 18. Dezember um 8 Uhr. Der Bericht aus Dresden an König Johann erreichte Berlin am 17. um etwa 23.30 Uhr. Aber man hielt diese Depesche nicht für so wichtig, also übergab man sie dem König erst am frühen Morgen. Der entschied sich dann wohl sofort, die Hinrichtung stoppen zu lassen und das Telegramm soll dann um 7.45 Uhr in Leipzig gewesen sein. Aber der diensttuende Beamte hatte gerade keinen Boten da, er begriff aber, im Gegensatz zu den Berlinern, dass höchste Eile geboten war und rannte einfach selbst los. Also für alle mit Ortskenntnissen, das Telegrafenamt befand sich etwa am Bahnhof, das Gerichtsgebäude, wo die Hinrichtung stattfand, am Petersteinweg. Und Google Maps sagt mir, als Fußgänger brauche ich 21 Minuten. Der Beamte wird natürlich wirklich gerannt sein, so schnell er konnte, aber er musste sich auch noch durch die Menschenmenge kämpfen und sich bemerkbar machen, um die Hinrichtung zu verhindern. Und wir haben ja schon gesehen, wie knapp dieses Rennen am Ende tatsächlich ausging. Im Grunde war es eben reiner Zufall, dass der Delinquent mit dem Leben davonkam. Ganz zuletzt noch ein kurzer Blick auf das weitere Schicksal des Heinrich Wilhelm Künschner. Seine Hinrichtung war durch den König ja nur ausgesetzt worden, aber die eigentliche und endgültige Begnadigung zu einer lebenslänglichen Zuchthausstrafe folgte noch im gleichen Monat. Diese Strafe verbüßte er im Zuchthaus Waldheim und vielleicht sagt euch das Zuchthaus etwas, dort fanden später in den 1950er Jahren die berüchtigten Waldheimer Prozesse statt. Dort fiel Künschner als sehr problematischer Gefangener auf. Es sind 2 Fluchtversuche dokumentiert, außerdem griff er 1874 den Anstaltsleiter mit einem Messer an. In einer Zeitungsnotiz heißt es über ihn, ich zitiere, »Von den vielen Tausenden, welche seit einer langen Reihe von Jahren das Zuchthaus in Waldheim bevölkert haben, ist Künschner sicherlich als der gefährlichste und verwegenste zu bezeichnen.« Künschner gelangte nie wieder in Freiheit. Er starb 1894 im Alter von 55 Jahren im Zuchthaus, 28 Jahre nach seiner beinahe Hinrichtung. Und damit ist der heutige Fall und die 2. Episode zu Ende erzählt. Ich hoffe, ihr fandet das Zuhören so spannend wie ich die Recherche. In 3 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Böses Blut. Dann geht es um einen Fall aus dem Jahr 1816, in dem eine unfreiwillige Lebensgemeinschaft in Mord und Totschlag endet. Mir bleibt am Ende natürlich noch das große Dankeschön, ganz besonders an Katha Merz und an Jan Schellenberger, ohne die bei diesem Podcast überhaupt gar nichts funktionieren würde. Und dann natürlich noch an Elisabeth Fischer, die uns für das Quellenzitat am Anfang der Folge ihre Stimme geliehen hat. Macht's alle ganz gut und bis bald, euer Jan Wichert.
Böses Blut ist eine Produktion der Jan Wichert und Jan Schellenberger Media GbR. Ganz zum Schluss noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mit dafür sorgen wollt, dass es weiterhin alle 3 Wochen eine neue Folge von Böses Blut gibt, könnt ihr das Projekt ganz einfach unterstützen. Bei Patreon gibt es 3 verschiedene Abo-Modelle für jeden Geschmack und Geldbeutel. Schon zum Preis von einer Tasse Kaffee bekommt ihr unsere Bonusfolgen mit Quellenlesungen, Interviews und Hintergründen. Ab der 2. Tasse hört ihr alle 9 Folgen 3 Tage früher und Werbeanzeigen verschwinden wie von Geisterhand. Natürlich auch die, die ihr gerade hört. Klickt also gerne auf den Link in den Shownotes und seht euch die Abo-Option auf Patreon an. Ende der Werbung.